Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stinder, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Und aus gegebenem Anlass heute nicht alleine von Effektweit, sondern mit Christoph Hagemann, ebenfalls Effektweit. Aber das kannst du besser erzählen als ich, Christoph.
Genau, Christoph Hagemann, ich bin hier bei Effektweit seit 6 Jahren mittlerweile schon und kümmere mich da um das Thema Produktentwicklung, habe aber davor schon einige Erfahrungen in dem Bereich gesammelt, von Startup bis zum DAX-Konzern. Und wir haben in den letzten 5, 6 Jahren haben wir so ein bisschen einen Weg gefunden, den wir ein bisschen nachzeichnen wollen. Das ist, glaube ich, das Thema.
Genau, und wir schließen quasi nahtlos an der letzten Folge an. Da haben wir über Kundenzentrierung gesprochen und was Kundenzentrierung ist, was Kundenzentrierung nicht ist. Wir haben gesagt, hey, bei Kundenzentrierung geht's halt nicht darum, irgendwie einfach nur Kundenwünsche zu erfüllen, so Henry Ford-mäßig, ne, wenn ich die Leute gefragt hätte, was wollen sie, hätten gesagt, schnellere Pferde. Das ist nämlich nicht, sondern man muss das Kundenproblem verstehen. Darüber habe ich in der letzten Woche gesprochen. Das können wir. Also ich glaube, bei Effektweit, wie Christoph gerade gesagt hat, haben wir uns da reingefuchst in diese Thematik und haben auch Möglichkeiten entwickelt, wie man das in die Produktentwicklung reingießt. Und da ist Christoph insbesondere in allen Projekten eigentlich fast mit dabei gewesen. Und wir haben diesen Ansatz immer weiterentwickelt und Christoph hat sich da wirklich tief reingefuchst und spricht da sehr gerne drüber. Deswegen heute auch, ich freue mich total, Novum mit Christoph nach all den Jahren, die sowohl den Podcast als auch Effektweit ja schon begleitet. Heute sprechen wir quasi für euch gemeinsam über agile Produktentwicklung oder über generell über Produktentwicklung. Wie kriegt man es denn hin, dass wir in unsere Produkte diese Kundenzentrierung reinbekommen? Vielleicht einen ganz kurzen Spoiler auch vorab. Wir sind diese Woche auch in Köln auf der D-Mexco. In voller Stärke tummeln wir uns darum. Nicht zwingend den ganzen Tag, weil wir müssen nur einmal kurz rein. Haben aber immer Zeit für euch. Also wenn ihr sagt, boah, cooles Ding und ich bin zufälligerweise auch in Köln, dann könnt ihr sowohl Christoph als auch mich da abfangen, kurze Mail schreiben und dann quatschen wir einfach da auf der D-Mexco. Und jetzt quatschen wir aber hier ein bisschen und steigen mal ein ins Thema. Christoph, Kundenzentrierung, du hast die letzte Folge auch vorbereitet mit, wie gesagt, es geht darum, die Kundenprobleme zu verstehen und wir haben das gerade in der Energieversorgung ja wirklich bei ein paar echt innovativen Themen, also Themen, wo wir ganz vorne mit dabei waren, dann waren wir nicht mehr irgendwie Early Adopter, sondern in der Tat sind wir die Inkubatoren teilweise bei der Produktentwicklung beziehungsweise unsere Kunden und wir haben die da ein bisschen unterstützen dürfen. Erzähl mal, was ist denn so der Punkt? Also wie komme ich denn dahin, diese Kundenzentrierung einzubringen? Wie gehe ich da methodisch rein?
Genau, also der Punkt ist ja der, dass wir häufig Situationen reinkommen, wo wir merken, okay, Kundenzentrierung ist vielleicht noch nicht komplett voll ausgeprägt, aber super wünschenswert, weil für den Produkterfolg ist natürlich wichtig, dass es dem Kunden gefällt und dass er dann schlussendlich auch kauft. Und das Konzept der Kundenzentrierung ist nicht neu, es ist, glaube ich, so richtig aufgekommen mit der agilen Softwareentwicklung, aber auch schon 50er, 60er Jahre, wenn wir da an Theodore Lewitt denken und den Bohrer und dem Loch in der Wand und dem Bild und so weiter. Viele werden das Beispiel noch kennen. Der Kunde, der möchte nicht den Bohrer haben, sondern das Loch in der Wand. Das ist ja eigentlich auch schon ein kundenzentrierter Ansatz. Aber die Methoden, die sind tatsächlich so richtig mit dieser agilen Softwareentwicklung durch die Decke gegangen. Ne? Und wir haben da einiges Design Thinking. Es gibt die Lean Startup Methode von Eric Ries, den Double Diamond. All das sind so Themen, die uns da begegnen und die wir auch verprobt haben. Im Bereich Projektmanagement auch Scrum, Kanban, dieses Agile, das ist eben das, was die Kundenzentrierung und kundenzentrierte Produktentwicklung ausmacht.
Da haben wir ja auch schon ein paar Folgen hier auch im Podcast, ne? Also gerade Double Diamond, Design Thinking, da gibt es schon echt ein paar Folgen hier auch im Maschinenraum zu. Fertig? Also warum nehmen wir nicht das einfach?
Genau, also in der Softwareentwicklung funktioniert das super, ne? Also ich kann ein Feature bauen, ich kann es direkt verproben, ich weiß dann, funktioniert das oder funktioniert das nicht, ne? Continuous Deployment ist ein Thema, AB-Testing und ja, das ist super, ne? Dann iteriere ich so vor mich hin, komme dem Ziel immer näher und am Ende habe ich ein tolles Produkt und wenn es dann irgendwann hakt, dann kann ich auch fleißig weiter iterieren. Jetzt ist es aber so, dass wir ja viel in der Energiewirtschaft unterwegs sind und auch in anderen Branchen ist es eben so, dass dieses permanente Testen und Verproben nicht so gut funktioniert. Ja? Also man stellt sich das nur mal in der Pharmabranche vor. Ja, ich habe ein neues Medikament entwickelt und dann fütter ich ein paar Patienten damit und dann gucke ich mal, was passiert. Das geht nicht. Ne? Und auch im Automobilbereich, ja, wenn ich Fertigungsstraßen habe, dann kann ich die auch nicht von heute Morgen umstellen. Aber selbst wenn wir in diesen Softwarebereich gehen und diese großen Tech-Unternehmen, die haben auch Zyklen, was die Hardware betrifft, von einem Jahr. Ne? Also jetzt die neuen iPhones und Pixels, die erscheinen jährlich. Und die Software, die wird permanent eben angepasst. Sprich, dieser rein agile, kundenzentrierte Ansatz, der funktioniert nicht für alle Branchen. Die kann man nicht für alle Branchen komplett so übertragen.
Aber okay, ich muss jetzt ja nicht, wenn ich jetzt ein Auto entwickle, muss ich ja auch im Design Thinking jetzt ja nicht jedes Mal schon mal direkt die Produktionsstraße umbauen. Also vielleicht auch da nochmal für den einen oder anderen Hörer, aus dem agilen Ansatz kommt ja vor allem dieses Fail Fast, ne? Also schnell merken, was funktioniert beim Kunden vor allem, ne? Was funktioniert beim Kunden, was funktioniert nicht beim Kunden. Ich kann das ja aber auch halt mit diesen berühmten Minimal Viable Products irgendwie machen, die ja bis dahin gehen auch, dass ich einfach nur Screenshots habe, Anmutungen habe. Ne? Lego Build ist da ja auch so ein Ding. Ne? Ich bastel mir halt so einen Prototypen aus Lego und zeige das halt Leuten und sage so, wie findet ihr das denn? Das kann ich da ja auch machen und dann fange ich ja an zu iterieren. Aber du sagst, nee, das funktioniert halt auch nicht immer an der Stelle. Warum?
Ja, da kommt so ein bisschen diese menschliche Komponente rein, denn diese agilen, kundenzentrierten Methoden sind natürlich auch immer vom Mindset abhängig. Also auf was für Leute treffe ich da und insbesondere, wie gut ist die Fehlerkultur ausgebildet in dem Unternehmen? Denn wenn man von Iterieren spricht, dann meint man ja, wenn man es genau nimmt, okay, ich habe ein Vorgehen, ich habe was gemacht, ich habe das getestet und das war falsch. Und all das, was ich vorher angenommen habe und umgesetzt habe, hat es nicht so hundertprozentig getroffen. Ja, so. Und da brauche ich im Unternehmen eine Kultur, wo Fehler nicht die Majestätsbeleidigung sind, wo sich keiner angegriffen fühlt und wo Fehler aber auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Fehler müssen zugelassen werden und müssen eben auch offen kommuniziert werden. Und da hapert es dann eben auch häufig. Ne?
Ist das so ein bisschen der Punkt, also das kennen wir ja aus dem Projektmanagement, ne? Die Ampel muss grün sein. Und ich habe, das kenne ich aber nicht nur aus der Energiewirtschaft, wir haben auch mal ein Projekt oder ich habe ein Projekt gemacht bei einem Telekommunikationsanbieter und da hat mich in der Tat der Bereichsleiter mal durchs Telefon angeschrien und hat gesagt, diese Ampel ist grün und die Ampel war aber nicht grün. Also ja. Und diese Kultur, da geht es ja wirklich darum, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, diese Kultur, die clasht jetzt mit Agilität, weil du sagst, ich brauche ja eigentlich, das ist ja okay, ich will ja sogar einen Fehler machen. Eigentlich will ich ja sogar einen Fehler machen, damit ich den jetzt früh mache und dann später nicht. Ne?
Es muss zumindest okay sein. Ne? Es muss klar sein, dass wenn ich was Neues mache, dass ich nicht alles direkt weiß und dass ich, wenn ich eine Präsentation habe und ein und einen Entscheidungstermin, dass es halt sein kann, dass man sagt, okay, hier brauchen wir noch eine Schleife und diese Iteration, die gehen wir ein. Das ist so der Punkt. Und ich glaube, steter Tropfen höhlt den Stein. Das ist ein Prozess. Gerade in vielen Unternehmen ist es eine Kultur, die hat sich lange eingeschliffen. Und es gibt ja auch andere Kontexte, wo das sinnvoll ist, wenn man schnell entscheiden kann und klare Entscheidungsebenen gibt. Aber in der Produktentwicklung, da ist es eben wichtig, dass diese Iterationen möglich sind.
Aber das ist jetzt ja quasi die Abwicklung, ne? Da haben wir ja dann auch nochmal das Problem in der agilen Produktentwicklung, da wissen wir ja auch gar nicht, wann wir fertig sind.
Genau. Und da ist es sinnvoll, sich vielleicht auch mal anzugucken, was gibt's denn da noch für Varianten? Ne? Also Produktentwicklung, wie wird das vielleicht früher gemacht? Es ist ja nicht so, dass bis zum Jahr 2000 alle Produkte und alle Ideen gefloppt sind und niemand irgendwas gekauft hat, bevor diese Agilität kam. Und da war vor allem das Stage-Gate-Modell verbreitet.
Super spannend. Lass uns da gleich mal drauf eingehen. Ich habe noch einen Punkt in dieser Agilität. Wir kommen ja von der Kundenzentrierung. Wir wollen fail fast, habe ich verstanden. Ne? Ist irgendwie so ein Clash in der Kultur. Ich brauche halt diese Fehlerbereitschaft, diese Fehlerkultur. Die muss irgendwie vorhanden sein. Aber ich habe ja auch noch mal das Thema, wie kriege ich denn jetzt trotzdem Kundenzentrierung rein? Ne? Weil das erleben wir ja auch immer wieder in unseren Projekten, dass wir den Ingenieur haben, der total stolz auf den Algorithmus ist und der jetzt auch fest davon überzeugt ist, dass die Kunden das einfach abfeiern, weil der Algorithmus so geil ist. Und wenn du einen Kunden da ansprichst, der versteht ja gar nicht, worum es geht gerade.
Absolut. Deswegen ist es wichtig, den Kunden mit an den Tisch zu holen. Ne? In jeder Phase zu schauen, gibt's Kunden, die ich befragen kann, was wir zuletzt eingesetzt haben, was auch super funktioniert, um so einen Markt grundsätzlich mal zu sondieren von den Gefühlslagen und von dem, was so als Herausforderung wahrgenommen wird, sind KI-basierte Modelle, Fokusgruppen mit der KI, die man mit Personas befüttert und die dann einem schon mal einen gewissen Überblick geben können. Man kann gerade in der Frühphase quantitative Marfos machen, Fokusgruppen, bis hin zum Test. Das zieht sich so durch bis zum Go-to-Market und zum Customer Success.
Genau. Also auch da, ne, ich brauche halt diese Persona irgendwie als zwingendes Grundkonstrukt, also das Bild vom Kunden. Ne? Vielleicht, wenn ich keine Person habe, vielleicht habe ich auch den echten Kunden mit am Tisch sitzen, aber ich brauche halt irgendwie diese Interaktion mit dem Kunden. Jetzt ist das nicht was für jedes Unternehmen. Gerade agil, Fehlerkultur haben wir gesagt. Wir müssen den Kunden mit reinnehmen. Wir haben was denn früher gemacht?
Genau. Der besagte Stage-Gate-Prozess eben ist da schon mal kurz angeklungen. Wir haben da im Projekt eine Wasserfalllogik. Ja, es geht schrittweise voran mit eben diesen festen Gates. Es gibt definierte Ergebnisse, die werden vorgestellt von einem Komitee, cross-funktional zusammengesetzt, aber es ist eben das Senior Management Komitee und die hören sich das dann an und sagen, alles klar, machen wir weiter, beenden wir, müssen wir nochmal überarbeiten und das entscheiden die auf Basis von diesen Ergebnissen. Ne? Hat auch so seine Berechtigung. Wir kennen das auch und man kann es ja auch nachvollziehen, dass Management das eben auch mitentscheiden will und da ja auch Input liefern kann. Nur das ganze System ist natürlich so ein bisschen starr und insbesondere ein größeres Problem, was ich dabei sehe, ist, dass diese Kundenzentrierung, also all das, über das du und wir jetzt anderthalb Folgen gesprochen haben, das kommt da in der vorletzten Phase. In Phase 5 von 6 kommt das rein. Da kommt Testvalidierung und vorher gibt es Ideenfindung und Scoping und Business Case, alles wichtig. Aber der Kunde, mit dem fangen wir eigentlich an.
Ja, Ja, genau. Und ich glaube auch, du nennst es immer too big to fail, ne? Früher hätte man Sunkkosten genannt irgendwie. Aber ich habe ja, also dieses Ding an bestimmten Gates ist dieses Gefühl da, da ist jetzt schon so viel reingeflossen. Und wenn dann in Phase 5 der Kunde mit reinkommt, dann sagst du auch, ja, okay, wir adaptieren nochmal, aber wir denken nicht nochmal neu, wenn wir vielleicht leicht daneben lagen neben dem Kunden.
Ne? Genau, das ist der Punkt. Ne? Also das ist ja so das Schöne an diesem Kundenzentrierten, dass man eben schnell iteriert und das dann schnell merkt. Und will man das dann nicht mehr aufgeben, weil eben schon so viel Zeit reingeflossen ist und so viel Geld. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem entwickelten Produkt. Ja, also wenn du da in Phase 5 bist, da sind ja so ein paar Monate auch vergangen und das ist das Ergebnis der eigenen Arbeit. Man hat Zuspruch vom Management bekommen. Es fühlt sich einfach wahnsinnig richtig an und man möchte damit weitermachen. Und dann verdrängt man das erstmal, dass der Markt das vielleicht gar nicht haben möchte. Und das ist natürlich falsch.
Ja, so Produktzentrierung versus Kundenzentrierung dann eigentlich. Ne, weil ich nur noch vom Produkt denke. Ich habe da nochmal letztens einen interessanten Ansatz im HBR zugelesen, dass man halt als Manager dann quasi in diesen einzelnen Stages nicht jetzt machen wir weiter hat, sondern eigentlich immer verteidigen muss, wir machen nicht weiter. Ne, also ja. Und du musst immer sagen, oder der übergeordnete Manager, das Gremium sagt dann immer, nee, wir managen ab, du musst mir jetzt erklären, warum wir weitermachen und du musst auch die Opportunitätskosten immer sagen, was machst du denn, wenn wir das nicht mehr weitermachen? Ne, ist das vielleicht sogar besser als das, was wir tun? Ist ein cooler Ansatz, glaube ich, aber im Zweifelsfall zerstörst du damit auch eine geile Idee, ne? Weil die Grundidee kann ja trotzdem richtig sein in so einer Produktentwicklung, nur die Ausführung ist so, dass der Kunde es nicht mehr reilt und gar nicht den Mehrwert erkennt, der eigentlich in dieser Idee eventuell steckt. Ne?
Kann auch so destruktive Züge annehmen, ne? Definitiv. Ja. Wir haben das ja auch so ein bisschen bei diesem Amazon-Ansatz, die dann diese Pressemitteilung schreiben, bevor es eigentlich so richtig losgeht. Und da ist es aus meiner Sicht konstruktiver umgesetzt. Ne? Weil du schreibst erstmal runter, du kündigst ein Produkt an, es steht noch nicht, so die Kern Idee besteht und man muss es auf den Punkt bringen und dann geht es eine Runde intern und jeder muss dann mal sagen, okay, wo sind denn die Haken und muss sich daran eben abarbeiten, so dass das Produkt geschliffen wird, aber es hat nicht so dieses Destruktive, ne, von dem, was du aus dem Artikel berichtest.
Ja, genau, das ist nochmal so eher der Weg nach vorne, das stimmt. So, jetzt stehen wir da, ne, mit unserem Talent. Also agil ist nicht für jede Kultur was. Stage-gated ist zu Produkt orientiert, fokussiert vielleicht. Was machen wir?
Wir bringen einfach das Beste aus beiden Welten zusammen.
Sehr gut.
Wir nehmen die klare Struktur und die Verantwortlichkeiten aus dem Stage-gate-Prozess. Ne, wir sehen das in den Projekten, gewisse Richtlinien, Leitplanken sind sinnvoll. Wir wollen ein Commitment haben. Wir wollen eine Risikoreduzierung auch durch frühe Stops haben. Aber wir machen keine 6 oder 7 phasigen Schritte, wo der Kunde keine Rolle spielt und wo wir ständig uns das abnicken müssen. Wir reduzieren diese Phasen. Und innerhalb dieser Phasen gucken wir, dass wir schnell Relevantes für den Kunden schaffen, ne? Und dabei kontinuierlich lernen und verbessern, eben durch dieses Fail-Fast. Ja, das muss so der Grundgedanke sein, so dass wir am Ende ein Verfahren haben, was kundenzentriert in der Grundausprägung ist, was Feedback-Schleifen da verankert, wo sie sinnvoll sind und letztlich auch diese Iteration dabei hat, aber eben strukturiert und fokussiert.
So ein bisschen planbarer, ne? So das. Die Idee ist ja, glaube ich, dass man in jeder Phase, in jeder Umdrehung, die wir quasi in diesem Prozess machen, ne, dass wir da halt immer mehr dazugewinnen, ne?
Immer besser den Kunden verstehen, genau, mit jeder Umdrehung, mit jeder Iteration den Kunden besser verstehen, aber auch besser verstehen, wie wir am besten ihm helfen, so dass es dem Unternehmen auch hilft und das Produkt dann zur Marktreife bringen und darüber hinaus.
Ja. Und du hast es maßgeblich entwickelt. Von daher, wie haben wir das Kind genannt? Die Ehre sei dir geboren.
Unser Produkt Flywheel, seit ein paar Monaten gibt's das. Und das wollen wir natürlich im Rahmen von diesem Podcast auch nicht vorenthalten. Aber ich glaube, wir haben das magische Limit für diese Folge schon erreicht. Michael, ist das richtig?
Absolut, genau. Also wie gesagt, wir würden es in der nächsten Folge vorstellen. Also bleibt dran, wenn euch das interessiert. Erstmal bis dahin vielen Dank, Christoph. Ich bin total gespannt. Wir haben festgestellt, wenn wir das noch ganz im Fazit nehmen, Kundenzentrierung 100% muss sein, wenn das Ding am Markt Erfolg haben soll. Und das Produkt ist für uns ja auch immer so dieser Beweisgeber für Kundenzentrierung. An unseren Produkten oder beziehungsweise an den Produkten der Firmen, der Unternehmen, die wir dann unterstützen dürfen, daran merken die Kunden wirklich, wie kundenzentriert ist denn das eigentlich? Ne? So mit Bain nochmal zurückgeholt von letzter Woche, 80% der Führungskräfte glauben, wir sind total kundenorientiert und 8% der Kunden fühlen das auch so. Da ist ein Gap, das schließt man mit einem Produkt. Agile Methoden sind einigen zu agil, ne? Da muss eine Fehlerkultur dran sein, dass die Planbarkeit geht raus, gerade bei agilen Methoden. Ne? Ich habe zwar auch eine grobe Deadline, aber ich weiß halt einfach nicht, wie die Lösung ist und bin so ein bisschen ungewiss. Funktioniert nicht mit allen Manager-Typen, nicht mit allen Unternehmenstypen. Traditionell zu produktorientiert, ich bin zu lange im eigenen Saft quasi, in dem ich entwickle. Ne? Das bringt es halt auch nicht. Also müssen wir es irgendwie zusammenführen. Wir müssen es schaffen, dass wir so eine Planbarkeit reinbekommen, dass wir eine Struktur in so einen Prozess reinbekommen, der nicht so agil anmutet, sondern eher handfester wirkt, ne? Und gucken, dass wir aber in jeder Phase wirklich mehr über den Kunden entwickeln, mehr ins Produkt reinkommen. Und dafür haben wir das Produkt Flywheel bei Effektweit entwickelt. Und wie genau das Produkt Flywheel funktioniert, das besprechen wir dann in der nächsten Woche, ne?
Absolut. So machen wir das.
Perfekt.
Aber vorher treffen wir euch noch auf der DMX-Co in Köln.
Genau. Das wäre ganz cool, wenn ihr sagt, ich halt's nicht mehr aus. Ich will das jetzt wissen, ne? Dann trefft uns Mittwoch, Donnerstag, glaube ich, die DMX-Co. Trefft uns da. Kein Problem. Wenn ihr sagt, ich bin ja gar nicht in Köln, dann bucht doch einfach einen Termin über unsere Homepage oder schreibt Christoph oder mir, Christoph dann c.hagemann@effektweit.de, bei mir der m.stiller@effektweit.de. Empfehlt die Folge weiter. Liked die Folge, wir wollen ja wachsen. Ne? Also schön liken, abonnieren, weiterempfehlen ist wichtig, aber am meisten freut uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und vielen Dank bis dahin, Christoph, und ich freue mich auch, nächste Woche wieder mit dir hier zu sprechen.
Vielen herzlichen Dank euch und vielen herzlichen Dank, Michael. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschö.
Ciao, ciao.